Deutschlandfunk Interview.
Das Urteil ist von vielen Seiten begrüßt worden, unter anderem vom Zentralrat der Juden. Und der Prozess war aufwendig. Über 40 Personen traten als Nebenkläger auf. Aber nicht allen von ihnen folgte das Gericht. Zum Beispiel Ismet Tekin. Er ist Mitarbeiter eines Dönerimbisses, in dem Stefan B. eines seiner Opfer erschoss. Und auch auf Tekin selbst wurde geschossen. Er überlebte dann das Attentat. Aber er fühlt sich seitdem im Stich gelassen. Tekins Anwalt heißt Onur Özatar und mit ihm konnten wir kurz vor der Sendung über dieses Thema sprechen. Schauen wir zunächst einmal auf das Urteil selber. Lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung. Das heißt also, Stefan B. kommt für viele Jahre ins Gefängnis. Ist das grundsätzlich erst einmal zu begrüßen?
Das ist auf jeden Fall zu begrüßen und das war auch nicht anders zu erwarten bei den Taten, die er verübt hat. Er hat zwei Menschen ermordet, kaltblütig und feige, und hat mehrfach versucht, viele andere Menschen umzubringen. Da war eigentlich nichts anderes zu erwarten. In Anbetracht seines Verhaltens später auch in der Hauptverhandlung muss man eben sagen, dass dieser Mensch nicht mehr auf die Gesellschaft losgelassen werden darf. Der muss weggesperrt werden, so hart es auch klingt, aber wir haben es tatsächlich mit einem notorischen Rassisten und Menschenverachter und Mörder zu tun.
Und dennoch sind ja nicht alle Beobachter des Prozesses zufrieden mit dem Urteil. Sie ja auch nicht. Erklären Sie uns doch mal bitte, weil Sie ja auch Revision prüfen wollen, warum genau haben Sie das vor?
Ja, das trifft zu. Wir sind sehr enttäuscht am heutigen Tag aus dem Gerichtssaal gekommen, weil wir wollten, dass auch das Verhalten des Attentäters in Bezug auf meinen Mandanten, auf Herrn Ismet Tekin, als Mordversuch durch das Gericht gewertet wird. Herr Tekin war auf der Straße und wurde durch den Attentäter beschossen. Er musste in Deckung gehen und hat durch Glück überlebt, wurde auch nicht verletzt. Wir waren der Auffassung, dass das strafrechtlich auch ein Mordversuch ist. Doch von Anfang an hat die Bundesanwaltschaft beispielsweise das anders gesehen. Sie hat dieses Verhalten nicht als Mordversuch in die Anklageschrift aufgenommen. Und das mussten wir erstmal durchfechten, dass überhaupt Herr Tekin auch als Nebenkläger zugelassen wird. Das hat das Gericht gemacht. Diesen Weg ist das Gericht noch gegangen. Es hat aber sich am Ende nicht davon überzeugen lassen, dass der Attentäter tatsächlich meinen Mandanten umbringen wollte. Ich finde das nicht nachvollziehbar, auch in der Begründung des Gerichts. Und ich bin irritiert ein bisschen, dass das Gericht scheinbar überhaupt nicht sich mit unseren Argumenten auseinandergesetzt hat, ja, in dieser Angelegenheit.
Aber wie erklären Sie sich das dann? Dass zunächst, wie Sie sagen, die Bundesanwaltschaft sich ja schon offenbar gesträubt hat und dann im Urteil das sozusagen auch nicht in ihrem Sinne ausgegangen ist. Wie kommt das Gericht dazu?
Das Gericht ist der Auffassung, dass der Attentäter Herrn Tekin nicht wahrgenommen hat. Das Gericht meint, der Attentäter wollte lediglich die Polizisten töten. Wir hingegen argumentieren, dass der Attentäter mit einem Schrotgewehr, was eine Streuung hat, die nicht steuerbar ist, auf eine belebte Straße geschossen hat. Wir hatten einen Waffensachverständigen im Verfahren, der gesagt hat, dass diese Schrotkugeln auch noch auf eine Entfernung von 70 Metern tödlich wirken. Mein Mandant war, das ist auch in der Beweisaufnahme festgestellt worden, circa 30 Meter entfernt vom Attentäter. Die Polizisten hingegen waren 60 bis 70 Meter entfernt. Und das wurde als Mordversuch gewertet. Ich meine, das ist nicht richtig, weil einerseits haben wir hier die objektive Gefährlichkeit des Handelns. Ja, wer mit einem Schrotgewehr aus dieser Entfernung auf Menschen schießt, der kann diese töten. Und andererseits, wenn man sich die Motivation des Attentäters anguckt, dann wissen wir ja, als er an der Synagoge gescheitert ist, und keine Juden töten konnte, hat er sich zum Ziel gesetzt, in die Innenstadt Halles zu fahren, wo er Flüchtlinge, Muslime, Ausländer vermutet hat. Und er wollte so viele wie möglich töten. Und vor diesem Hintergrund meine ich, dass dieses Verhalten, diese Schüsse auf der Straße als Mordversuch zu bewerten sind. Und wenn Sie fragen, warum hat das Gericht das am Ende nicht getan? Ja, ich glaube, der Mut hat gefehlt. Das ist kein mutiges Urteil. Das Gericht möchte den Weg des geringsten Widerstands gehen.
Wie kann das sein, wenn ich da kurz einhaken darf? Einerseits eben diesen antisemitischen Charakter der Tat anzuerkennen, aber dann gleichzeitig diesen anderen Aspekt außen vor zu lassen.
Also das muss man auch sagen, das muss man richtig stellen. Es ist nicht so, dass das Gericht die rassistische Motivation des Täters nicht anerkennt. Der Täter hat ja auch auf andere Personen geschossen und dort wurden diese Mordversuche auch als solche anerkannt. Diese sind jedoch bei dem Tatvideo relativ gut dokumentiert und sichtbar. Herr Tekin ist in diesem Tatvideo nicht zu sehen. Es ist einfach eine viel größere Entfernung. Die Auflösung ist eine andere. Auch die Polizisten sind im Übrigen in diesem Tatvideo nicht zu erkennen. Man sieht Polizeifahrzeuge, aber man sieht die einzelnen Polizisten nicht. Aber da macht es sich das Gericht eben einfach, weil es nicht nur das, was ich in dem Video sehe, ist die Realität, sondern natürlich hat das menschliche Auge eine ganz andere Möglichkeit der Erfassung, der visuellen Erfassung. Und ich meine, wenn ich das noch sagen darf, ja, letzten Punkt. Ich glaube, das ist nicht mutig, dieses Urteil, weil das Gericht möchte, dass dieses Urteil gehalten wird vor dem BGH im Notfall, ja, falls jemand in Revision geht. Und sie wollen eben nicht diesen Schritt gehen, weil sie eben Gefahren einer Urteilsaufhebung vermeiden wollen. Und das finde ich bedauerlich.
Haben Sie schon entschieden, ob Sie in Revision gehen?
Wir sind noch dabei, diese Frage zu prüfen. Es ist auch eine Kostenfrage. Ich denke mir innerlich, scheiß auf die Kosten. Ja, die Sache ist viel zu wichtig. Es geht um die juristische Anerkennung eines Mordversuchs. Für meinen Mandanten ist das sehr, sehr wichtig, dass der Staat auch hier sieht, okay, da wollte jemand sich umbringen. Jedoch muss man trotzdem noch mal in die Prüfung gehen und das auch erörtern mit dem Mandanten. Und wir haben ja eine Woche Zeit, um uns das zu überlegen. Aber ich tendiere stark dazu, dass wir in Revision eingehen.
Wie geht es Ihrem Mandanten?
Es geht ihm nicht so gut, ehrlich gesagt. Der Prozess war sehr kräftezehrend. Er war an jedem Prozesstag da. Er hat jeden Zeugen gehört. Er hat jede Äußerung des Angeklagten ertragen müssen. Und die Tatsache, dass dieses Urteil so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, bedrückt ihn natürlich.
Und materiell grundsätzlich, weil bei der Wiedereröffnung des Dönerimbisses, da war ja sogar der Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, zu Gast. Das war dann schon vor einigen Monaten. Wie ist es seitdem weitergegangen?
Ja, meine Mandanten, ich vertrete ja auch noch seinen Bruder, Rıfat Tekin, beide haben den Kiezdöner übernommen und beide fühlen sich im Stich gelassen durch diesen Staat, weil eine finanzielle Abfederung nicht stattgefunden hat. Es war die Zivilgesellschaft, die hier den beiden unter die Arme gegriffen hat. Es war beispielsweise die jüdische Studentenunion, die sehr, sehr viel Geld gesammelt hat für den Kiezdöner, damit dieser Laden bestehen bleiben kann, damit dieser Laden nicht verschwindet aus Halle, so wie es der Täter sich erhofft hätte, die wirtschaftliche Existenz von Zugezogenen, von Einwanderern zu zerstören. Und ja, also daraus schöpfen sie natürlich viel Hoffnung, meine Mandanten, dass da die Menschen in Halle hinter ihnen stehen, dass die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft sie unterstützt. Aber sie fühlen sich vom Staat im Stich gelassen.
Onur Özater war das, einer der Nebenklägeranwälte im Halle-Prozess, der heute zu Ende gegangen ist.